Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Und tatsächlich schon wieder eine neue Folge. Mein Name ist Thomas Andri, bei mir ist Rainer Moritz. Next Book Please 3, Novitäten. Wir sprechen heute über Andrei Kubitscheks Roman Nostalgia, erschienen bei Rowohlt, über Harry Kunzru's Blue Ruin, erschienen bei Liebeskind, und über Colm Teubins Long Island, erschienen im Hansa Verlag. Colm Teubin war gerade erst bei Ihnen im Literaturhaus. Vielleicht würden Sie sogar am liebsten mit dem anfangen. Wir fangen aber, bestimme ich jetzt mal einfach, mit Andrei Kubitschek an. Das ist einer meiner Favoriten. Wir hatten ihn hier im Podcast auch schon mal. Vielleicht musste ich Sie ein bisschen in diese Richtung schubsen, dass wir diesen Roman hier besprechen. Bin gespannt, was Sie dazu sagen gleich. Andrei Kubitschek ist ein Autor, der aus Potsdam stammt, in Berlin lebt, 1969 geboren. Ich schätze ihn wirklich sehr, oute mich hier gleich so früh mal als Fan. Wir kennen ihn, wir meinen ihn auch teilweise immer wieder zu erkennen in diesen wunderbaren Coming-of-Age-Romanen, die er in der Mehrzahl schreibt. Der bekannteste heißt Skizze eines Sommers. Da geht es immer um einen Helden, der ziemlich viel Gemeinsamkeiten mit seinem Schöpfer hat. Er heißt aber René, dieser Held. Wir, ja, um es mal so auszudrücken, wir bekommen relativ viel mit, wen der so küsst und welche Musik er hört und wie es ist, in der DDR aufzuwachsen. Natürlich wichtiges Thema. Jetzt sind wir schon mal im Thema Musik. Pudis hören die Kubitschek-Helden nie. Die wollen immer westliche Musik hören. Auch ziemlich gute Musik, also sehr geschmackssicher, würde ich sagen. Jetzt dieses neue Buch ist etwas anders. Es ist, wird gleich auf dem Verlag so annonciert als das persönlichste Buch.
Das ist eine der schlimmsten Formulierungen, genau, die Verlage immer benutzen.
Absolut.
Und oft noch, und so macht es Rowohlt Berlin, wo das Buch erschienen ist, auch das vielleicht persönlichste Buch. Man, also schiebt noch einen kleinen Riegel davor. Aber nein, das ist eine selten dämliche Angabe, weil was sind persönliche Bücher? Das ist ja bei jedem Autor, bei jeder Autorin völlig anders, was jemand als persönlich empfindet. Aber in Gottes Namen, es soll so sein, wir können immerhin sagen, mit Gewissheit, da baut der Autor ja auch gar keine Hindernisse auf. Es geht um sein Heranwachsen.
Er heißt
Andrei Kubitschek. Der Name Kubitschek fällt nicht direkt, aber es wird mehrfach auf eine Aussprache. Wie spricht man denn das CZ in dem Namen? Also es ist relativ klar, es geht hier um den Helden André und dessen Lebensdaten decken sich nun wirklich zu 100% mit denen des Autors Kubitschek.
Es ist ein wirklich, ja, es muss ein spezielles Buch für den Autor sein. Er hat das auch in Interviews danach erwähnt. Es geht nämlich wieder, das sagen wir hier, es geht wieder auch viel um, es geht auch ein bisschen um die Teenager-Befindlichkeiten. Es geht wieder um Alltagsgeschichte der DDR, um das Aufwachsen in der DDR. Es geht ein bisschen los mit dem, wie ist es da in der Schule und wie muss man sich da verhalten. Aber es geht vor allen Dingen um die Mutter dieses Helden. Es geht um die laotische Mutter, die stammt aus Laos, lernte seinen Vater, den kennen wir wiederum, zumindest halbwegs, oder wir nehmen auch an, dass das eben auch eine an seinem Vater wirklich angelehnte Figur ist in seinen früheren Romanen. Der Vater taucht hier auch auf, die Mutter taucht in den früheren Romanen nicht so auf. Das ist auch vollkommen klar, wir wissen nämlich, dass sie da wahrscheinlich gerade gestorben war. Es geht hier in diesem Roman eben um das Leben und Sterben seiner Mutter in der DDR. Das ist eine Hommage an die Mutter. Es ist vor allen Dingen auch ein Beschreiben ihres Dahinsiechens, das aber eben klar aus der Sicht des Jugendlichen André, der ganz verschiedene Lebensmittelpunkte in diesem eben hat, oder was ihm wichtig ist. Da geht es eben eher um Musik, es geht um wie ich werde erwachsen, wie definiere ich mich. Da kommt kommt ihm nämlich wirklich zu passen, oder sozusagen, dass er eine sehr schwer kranke Mutter zu Hause hat. Das wird hier sehr fein herausgearbeitet. Es geht vor allen Dingen auch um den Bruder, der geistig behindert ist. Dem wird auch viel Raum eingeräumt. Es geht darum, dass der Vater selten anwesend ist. Der arbeitet in diplomatischen Delegationen, ist oft im Ausland. Und der Sohn ist eben viel allein mit der Mutter. Wie haben Sie diese Stellen gelesen, Herr Moritz?
Es ist, dafür war ich erst einmal sehr dankbar. Ein DDR-Roman, der anders ist als die etlichen DDR-Romane, die wir in den letzten 2-3 Jahren haben. Es gibt ja eine Art Renaissance, ob das Charlotte Gneuss war oder wer auch immer, DDR-Leben jetzt noch einmal gerade zu beschreiben, teilweise vor der Wende, teilweise nach der Wende. Da gibt es diese und jene Romane. Und Kubitschek ist natürlich 1969 geboren, Sie haben die Eckdaten genannt, ist das natürlich ein klassischer Roman vom Heranwachsen in der DDR. Aber eben, das muss man vielleicht nochmal besonders herausstellen, einer Familie, die anders ist. Die Mutter aus Laos stammend. Man muss dazu sagen, dass Laos seit Mitte der 70er ein Verbündeter der DDR war, also ein politisch wohlgesonnenes Land, ein geschätztes Land. Die DDR hat ja immer verzweifelt nach Ländern gesucht, mit denen man Bündnisse schließen konnte. Deswegen ist die Mutter auch immer wieder eingesetzt worden, mal als Dolmetscherin, aber auch in anderen Funktionen, wenn Delegationen aus Laos kamen. Es gibt ein Foto, das sie mit Erich Honecker zeigt, das gehört sozusagen zu den Familienschätzen letztlich. Also das einmal ist das Besondere, dass eben dieser Hintergrund Laos, aber dieser Hintergrund Laos zeigt eben auch ganz klar, was es heißt, eine Mutter zu haben, die anders aussieht. Selber sieht man auch anders aus. Die berühmten Schlitzaugen spielen natürlich auch in diesem Roman eine Rolle, weil dieser Roman sehr viel davon erzählt, was heißt es,
Fremdenhass. Die berühmt-berüchtigten Schlitzaugen.
Fremdenhass abzubekommen, das oft nur hinter vorgehaltener Hand. Die Mutter, wie gesagt, auch sehr erfolgreich. Sie schreibt ihre Promotion. Sie ist also eine wirklich taffe Frau, die dann erst nach einer Weile von dieser Krankheit erfasst wird. Aber diese in der DDR haben ja sehr viele Menschen aus Asien, aus Vietnam auch gearbeitet, gelebt. Und dieser unterschwellige Rassismus, der ist oft auch verschwiegen worden nach dem Mauerfall. Und der zeigt sich in diesem Roman natürlich sehr, sehr eindrücklich.
Um das noch zu vollenden, diesen Gedanken, ganz am Ende des Buchs, unser Held reist aus Berlin in die brandenburgische Provinz und dann steigen auch schon eben Skinheads zu. Ja. Und das kam damals schon langsam, hat auch Kubitschek im Interviews erwähnt, die waren dann plötzlich da und um die Wende rum, nach der Wende war es dann eben ganz schlimm. Das ist eine Gedankenspur, eine Mentalitätsspur dieses Romans, der doch immer sehr dicht eben bei seinem Helden ist. Es wird alles durch dieses Bewusstsein dieses jugendlichen Helden geschildert. Das kann Kubitschek wirklich perfekt. Er kann sich immer, seit einem Schreibjahrzehnt ist das ja jetzt so, wirklich perfekt reindenken in sein früheres Selbst, in das frühere Selbst von uns allen. Wir waren alle mal 14, 15, 16, 17 Jahre. Ich lese das sehr gerne, aber dieser Roman ist eben, muss nochmal zu sagen, eben ganz besonders, weil er eben diesen anderen Erzählstrang hat, wo es eben um diese zugewanderte Mutter geht. Und das bleibt natürlich nicht aus, wird, glaube ich, einer Zugehfrau, einer der Putzhilfe mal in den Mund gelegt, die davon ausgeht, Mensch, du bist ja krank geworden, du bist so krank geworden, weil du eigentlich hier nicht reingepasst hast, weil du Heimweh hattest. Die Geschichte der laotischen Mutter ist eben auch nicht, auch in Laos nicht alltäglich, will heißen, sie entstammt eigentlich der Elite angehörenden Familie. Der Vater, also der Großvater des Helden, war kurzzeitig Außenminister, sehr antiamerikanisch, kommunistisch, fiel dann einem Attentat zu Opfer. Sie war also privilegiert und wurde von ihrer Familie dann auch kurzzeitig verstoßen, als sie in Moskau diesen Deutschen kennenlernte, ein ganz normaler Arbeiter, der aber in seinem Land eingesperrt war. Warum geht sie in dieses Land? Was möchte sie denn da, um Gottes Willen, nochmal? Sie gibt dann, das wird auch erzählt, sie gibt dann ihren Pass ab. Das ist ein Problem, weil mit laotischem Pass hätte sie ja reisen können. Mit DDR-Pass kann sie das nicht. Das ist also die Geschichte einer Frau, die versucht, sich zu assimilieren, die das auch macht, die nahezu perfekt oder die perfekt Deutsch spricht. Das fällt ihr später, wenn sie krank wird, fällt ihr aber viel leichter, sich in ihrer Muttersprache mit ihrem Bruder, der auch in der DDR lebt, zu unterhalten. Sie versucht, sie vollbringt, aber um einen hohen Preis. Sie muss einen hohen Preis zahlen, um diesen Akt der Assimilierung zu vollbringen. Der Sohn ist damit als Jugendlicher gar nicht so befasst. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Der will einfach leben. Der ist.
Der will Musik hören. Der will. Er lernt dann auch ein Mädchen kennen, Hanka, die eine wichtige Rolle spielt aus ganz anderem Milieu. Nein, ich will Ihnen gar nicht widersprechen, Herr André. Das fällt mir sowieso wahnsinnig schwer.
Nicht immer.
Sondern Sie haben das ist die Stärke dieses Romans, diese Geschichte der Mutter. Das ist eine Coming-of-Age-Geschichte, das kennen wir von Kubitschek. Natürlich, das ist oft komisch, allein schon die Begrüßungsformel, wenn der Schulunterricht beginnt und die Schüler müssen aufstehen, immer bereit rufen und ein paar rufen natürlich, man kann das ja kaum unterscheiden, immer breit, also immer sturzbetrunken, letztlich rufen sie das, ohne dass es die Lehrerin wirklich merkt, eine ideologisch vorbelastete Lehrerin, um es höflich auszudrücken. Dann gibt es das Weihnachtsfest, das sehr wunderbar beschrieben, das ist für ihn das Wichtigste, plötzlich die Krankheit der Mutter, das Fest ist gefährdet, das ist mindestens so schlimm wie die Erkrankung der Mutter, dass das, was die Mutter jetzt, die eine gute Köchin ist, vorbereitet hätte, vielleicht nicht stattfinden kann. Ich war damit ganz glücklich, habe das gern gelesen. Wie gesagt, es gibt auch manchmal Passagen, die das ein bisschen auswalzen, wie ich finde, diese Coming-of-Age-Episode. Was ich nicht verstanden habe, ist am Schluss eine Strukturänderung des Buches. Er setzt die ein, das ist 81, 82, da ist unser Held André 13, 14 ungefähr. Und dann plötzlich geht der Roman am Ende weiter zurück in der Vergangenheit. Da heißen die Kapitelunterschriften plötzlich 1969, 1975, 76. Das habe ich nicht verstanden.
Ich finde die Komposition.
Das hat sich mir gar nicht erschlossen. Warum ist das jetzt nötig? Warum baue ich das nicht in die Geschichte ein, die 1981, 82 spielt? Warum dieses Zurückschreiten in den Kapitel am Ende? Das habe ich schlichtweg, vielleicht war ich zu dämlich, nicht verstanden.
Man kann darüber diskutieren. Ich finde die Komposition, das Arrangement eigentlich wahnsinnig gelungen. Ich finde das vor allem, wir haben ja am Schluss bei diesen Nachklappen, möchte ich es jetzt mal nennen, auch wirklich ein sehr anrührendes Kapitel, wo er einfach nochmal, es muss aus Erzählungen seiner Mutter stammen, dieser Mutter, mit der er sich in den letzten Jahren kaum noch unterhalten konnte, weil sie eben schon so krank war. Da wird geschildert, wie ihr Vater, der hohe Politiker, mit ihr essen geht, Garnelen, und sie möchte die dann nicht essen. Sie möchte, dass die, sie leben halt noch, als sie auf einem Teller liegen. Und dann sagt das kleine Mädchen zu ihrem Vater so, die bringen wir jetzt zurück in die Küche. Das ist deswegen so anrührend, weil er dort nochmal, er geht nochmal zurück in der Vergangenheit seiner Mutter und schildert, und da war sie gesund, das war eine, für sie eine schöne Szene, das war eine schöne Kindheitserinnerung.
Aber warum setzt dann der Roman 81 ein, so 82? Warum erzählt er nicht von Anfang an diese Geschichte?
Ich glaube, für mich hat das eben die Leseerfahrung intensiver gemacht. Es geht ja in diesem Schlusskapitel geht es auch um den Bruder Alain. Alain heißt, er wird, die DDR-Bürger können das nicht so aussprechen. Da heißt der Alain, aus dem Alain wird ein Alain. Also Leute wie ich, die können nicht so gut Französisch. Und es ist, es ist auch eine Hommage an ihn ein bisschen. Das ist auch eine Geschichte für sich, der behinderte Bruder, der übrigens ein Jahr nach der Mutter starb, 1987. Das waren die großen Lebensverluste André Kubitscheks. Das sagt er so in Interviews. Das kann man sich auch denken. Erst ganz am Ende des Buchs, nach diesen letzten Kapiteln, die so nachgereicht werden, steht auch da stehen die Lebensdaten seiner Mutter und seines Bruders. Das sind eigentlich die beiden Vorgänge in seinem Leben, die ihn lebenslang geprägt haben und die auch sein Schreiben bestimmen. Und
ich merke, André, Sie sind gar nicht zu bremsen in Ihrem Enthusiasmus.
Das ist Enthusiasmus. Ich fand es ist ja auch eine extrem bittere Geschichte, die dort erzählt wird. Und ich habe aber jetzt die ästhetischen Entscheidungen, die formellen Entscheidungen zum Schluss, ich habe die so hingenommen und sie erscheinen mir auch schlüssig. Es gibt auch am Ende, das sind auch die schönen, er wollte nicht zuerst es gibt ja auch diese schönen Kapitel, wollte er nicht zuerst erzählen. Er hat sich da, wird sich schon seine Gedanken gemacht haben. Für mich funktioniert das. Deswegen bin ich auch ich bin bei 9 Punkten.
Ach du liebe Güte, ich gebe 7 Punkte, ganz durchschnittliche 7 Punkte.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Das ist zu wenig, werter Herr Moritz. Kommen wir zum nächsten Roman. Auch ein Autor, den wir hier schon mal hatten, den ich sehr schätze. Harry Kunsthrough. Sein neuer Roman heißt, wir hatten
Red Blue Ruin, übersetzt von Nikolai von Schweder-Schreiner, damit wir das auch gleich
haben. Genau, wir hatten White Tears, wir hatten den Roman Red Pill und jetzt haben wir Blue Ruin. Also das ist die Farbtrilogie. Die Farbtrilogie ist damit dann beendet. Harry Kunsthrough ist ein sehr süffig, auch szenisch vorgehender Erzähler, der zumindest für mich, ich lese seine Bücher einfach so weg. Die Durchlesbarkeit hätte das Wolfgang Herrndorf genannt. Das finde ich manchmal sehr angenehm.
Schwieriges Kriterium für einen Literaturkritiker, Herr André, das wissen Sie. Durchlesbarkeit.
Ich glaube, dass
Ich
glaube sogar, dass es manchmal genau das richtige Kriterium ist, aber auch nicht immer. Hier ist es gegeben, wir steigen ein, wir sind in der Pandemie. Das spielt ja schon eine größere Rolle. Wir sind bei Jay, einem Essensausfahrer in New York. Wir erfahren relativ spät, ich zumindest, weil ich habe es vorher überlesen. Ich glaube aber nicht, dass das ein schwarzer Mann ist. Der liefert zu einem sehr herrschaftlichen, großen Anwesen aus an diesem Abend und trifft dort auf eine Frau, eben die Bestellerin, kennt mit Erschrecken, das ist Alice, die Frau, die ich damals noch in London oder in England, wo wir alle herkommen, Alice also auch, beziehungsweise hat die auch eine Pariser Vergangenheit. Das ist Alice, die Frau, die ich mal sehr liebte, vor vielen, vielen Jahren, die damals die Beziehung mit mir beendet hat, um mit meinem besten Kunstkumpel Rob zusammenzukommen.
Das ist, Herr André, ein super guter Einstieg, muss man so sagen. Das ist eine Auftaktszene, wie man sie sich natürlich genau wünscht. Sie haben es die Eckdaten genannt. Alice und Jay, 20 Jahre, haben sich nicht gesehen. Jay, das spielt dann im weiteren Verlauf eine wichtige Rolle, ist verschwunden, von der Szene auch verschwunden. In London die Kunstszene, das ist eigentlich diese Rückblenden sind eine Kernhandlung. Und plötzlich kommen die beiden, sie erkennen sich mühsam, sie tragen Masken, lässig die von Jay ist in katastrophalem Zustand, einen dieser verwaschenen, feuchten Masken, die wir alle noch in Erinnerung haben, sie natürlich perfekt gestylt. Und vor allem ist er, Sie haben es gesagt gerade eben, schlichtweg heruntergekommen. Er ist gesundheitlich am Ende.
Er hatte hat
diesen Elendsjob. Letztlich hatte Covid schon, was für ihn dann günstig ist in manchen anderen Zusammenhängen der Geschichte. Und er ist heruntergekommen. Er kampiert in seinem schrecklichen alten Auto, das auch noch furchtbar aussieht. Er kriegt auch sofort einen Schwächeanfall, muss sozusagen von ihr betreut werden. Also 20 Jahre sind vergangen. Aus dem glanzvollen Jay ist ein Nicht geworden, während Alice, das täuscht am Anfang, vermeintlich in diesem herrschaftlichen Haus lebt. Da lebt sie auch nicht wirklich. Aber sie beschließt, ihn unterzubringen. Letztlich ihm zu helfen, ihn zu verstecken. Sie ist verantwortlich für ein großes Haus, ein großes Anwesen. Da soll eigentlich keiner hinzukommen. Eine geheimnisvolle Geschichte. Aber sie hat ein gutes Herz. Sie versteckt Jay. Und dann kommt irgendwann natürlich auch Rob, mit dem sie verheiratet ist, der ein hochberühmter, teurer Künstler in der Zwischenzeit geworden ist. Und dann kommen noch ein paar andere Figuren hinzu und dann entspinnt sich eben plötzlich dieser Rückblick auf die Londoner Kunstszene.
Dass es mit Rob nicht zum Besten steht. Er war oder ist ein berühmter Künstler, aber finanziell läuft es nicht mehr. Das erfahren wir erst relativ spät. Gehen wir auch nicht weiter drauf ein. Rob hat einen Agenten. Der Agent wiederum kennt einen sehr reichen Mann, der gerne Kunst kauft. Dieser Mann hat ihnen dieses Anwesen zur Verfügung gestellt. Sie flüchten dann natürlich vor Covid. Sie möchten dort sich abschotten und dann taucht plötzlich hier Jay auf. Er bleibt den anderen, Alice versteckt ihn zunächst, man kommt sich auch wieder näher. Alice hat ihre eigenen Kämpfe durchzufechten mit Rob. Um dieses diese Dreiecksbeziehung geht es sehr stark. Die Dreiecksbeziehung in der Vergangenheit. Wie kam es dazu, dass Rob mit Alice verheiratet ist und ein Kind hat und eben nicht Jay? Aber irgendwann ist eben Jay dann doch auf offener Fläche. Man begegnet ihm zuerst mit einer Waffe, will ihn dort vertreiben. Das ist natürlich eine eher komische Szene, wie überhaupt Harry Kunstwo es versteht, auch komisch zu schreiben. Und Sie haben schon gesagt, der Kern ist ein bisschen diese goldenen 90er Jahre der Kunst. Das ganze Leben Jays wird als Kunst dargestellt, sein jahrelanges Verschwinden. Während Rob berühmt und reich wurde, ist er verschwunden. Und
aber ist das nicht vielleicht das größere Kunstwerk? Verschwundene Künstler, der nichts mehr hervorbringt. Es gibt in Anführungszeichen einen Fan dort in dieser Runde, auch der vor Begeisterung sich gar nicht mehr einbekommt.
Genau.
Ist das wirklich dieser Jay, der sozusagen im Internet eine Ikone geworden ist, weil er eben verschwunden ist und jetzt hier als Pizza oder sonst was Lieferant arbeitet? Das ist eigentlich der bedeutendere Künstler. Also es wird der Kunstbetrieb, es ist ein Roman, Sie haben es gesagt, über den Kunstbetrieb, über die goldenen Zeiten der Kunst. Das war mir, ich will das gleich mal offen sagen, oft sehr langatmig, das war mir zu viel.
Sie wissen, dass Kunstwo Kunstkritiker war in seinem ersten
das
Leben.
Das rechtfertigt nun rein gar nichts, aber letztlich.
Das geht nicht um Rechtfertigung, aber er weiß, was er schreibt, und die Faszination auch für, meistens sind es Männer, die vielleicht auch Performance-Kunst machen oder die etwas als Kunst einfach verkaufen wollen und können. Ich finde das faszinierend. Ich bin oft skeptisch. Wir könnten jetzt auch einfach sagen, was wir hier machen, ist eine Art von Kunst, wie wir hier gegenüber sitzen, ist auch eine Art.
Eine tolle Performance.
Ja, das sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden. Aber wer könnte das als Installation begreifen? Hier sitzen zwei nicht mehr ganz junge Männer und versuchen, über Literatur zu reden. Wie auch immer. Aber man kann alles als Kunst verkaufen, so. Und in dem Moment, darüber macht sich Kunstwo natürlich überhaupt nicht lustig, aber es ist eher so, dass es ihm gelingt. Er hat diese Welt für mich dann doch wieder interessanter gemacht in irgendeiner Form. Das gelingt ihm ganz gut. Das heißt, ich wollte eigentlich nur sagen, mir war das nicht zu viel. Mir war in dem Roman eigentlich fast nichts zu viel, weil ich auch Kunstwos Prosa eben gerne lese. Man muss noch dazu sagen, man kann sich natürlich fragen, das haben wir uns letztens auch bei Elizabeth Strout gefragt, jetzt kommen die natürlich alle in deutscher Übersetzung, diese ganzen Corona-Romane. Das kann einen auch nerven. Hat mich in dem Moment nicht. Es erinnerte mich nochmal daran, vielleicht verstärkt, dass Corona eben auch eine ganz klare klassische Geschichte über Klassen war, über Gesellschaftsschichten. Mhm. Also da muss man schon einem gewissen Gesellschaftsstand angehören, wenn man einfach so auf dieses große Anwesen kann. Und draußen fliegen die Helikopter und Demonstrationen werden Polizei überwacht und so. Das ist ein wichtiges Thema für Kunstwo, hat er im Interview auch erzählt. Er wollte also auch durchaus etwas über den Zustand Amerikas aussagen, der ja auch immer irgendwie ein Zustand der westlichen Welt ist. Also ich habe diesen Roman als fesselnde Lektüre empfunden. Es gibt ein paar Twists. Es gibt vor allen Dingen, Sie haben es erwähnt, diese Neigung von Kunstwo viel mit Rückblenden zu erzählen. Man ist also dann auch wirklich über Dutzende von Seiten wieder im London der 90er Jahre. Ich finde die Psychologie die Figuren sind schlüssig für mich. Rob bleibt vielleicht ein bisschen unterbelichtet, denke ich manchmal, aber ist der eigentlich so interessant? Der geniale Künstler, der so ein bisschen an Kippenberger erinnern soll.
Ist natürlich auch ein, allein dadurch, dass er ihm die Freundin weggenommen hat damals, hat er natürlich schlechtere Karten erst einmal. Nein, ich habe ihn wie immer sehr interessiert zugehört, André, bei der Beschreibung. Bei mir war es so, da war dieser Einstieg, den ich als sehr, sehr stark empfunden habe, und dann hat sich für mich das etwas verleppert, wie man sagt, im Kunstszenenteil, das war mir zu lang.
Geben Sie
zu
sechs
viel
oder sieben?
Ich gebe 6 Punkte für diesen Roman.
Es sind natürlich definitiv sehr starke 7 Punkte. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, Harry Kunstwo ist immer eine Lektüre wert. Kommen wir nun zu einem Autor, der wahrscheinlich eher den Gefallen von Professor Moritz findet, Callum Tolbiens Long Island. Wir alle haben noch in Erinnerung den großen Welterfolg, möchte ich mal sagen. Der hieß nicht Long Island, der hieß Brooklyn. Da sind wir auf Figuren gestoßen, vor einigen Jahren, der Roman wurde auch verfilmt, die jetzt in diesem Roman wieder auftauchen. Welche Figuren sind das, Werder Herr Moritz?
Ja, es ist erstmal lustig, dass Colm Tobin selber immer gesagt hat, das Blödeste der Literatur hätte er immer gefunden seien Fortsetzungen von Romanen. Das sei das Letzte, das habe er nie schreiben wollen. Und dann plötzlich dieses Umfallen, dieses Gefühl, ich muss... Brooklyn ist immer in 2010 erschienen. Ich muss noch einmal Eilish Lacy, so heißt die irische Hauptfigur, noch einmal quasi wieder auferstehen lassen. Übersetzt ist der Roman übrigens, der bei Hanse erschienen ist, von Giovanni und Dite Bandini, ein sehr erfahrenes Übersetzerpaar. Ja, Brooklyn zur Erinnerung, man muss Brooklyn nicht gelesen haben, aber es schadet nichts, wenn man das getan hat oder es im Nachhinein tut. Das war dieser Geschichte eine typische Auswanderergeschichte. Irland in den 50er Jahren, die wirtschaftlichen Verhältnisse sehr schlecht. Das heißt, viele Iren sind ausgewandert nach USA. Und das war eben die Geschichte von Eilish Lacy, die nach Brooklyn gekommen ist, ganz fremd war, sich auch fremd gefühlt hat, einsam war. Dann dort ein Italiener, einen Klempner, Tony, kennengelernt hat, geheiratet und dann kehrte... Und das ist wichtig zu wissen für diesen Roman. Es wird auch in Rückblenden in Long Island erzählt. Also Colm Tobin ist so freundlich, das auch nachzureichen. Und dann ging sie für einen Sommer zurück ins County Wexford. Das ist die Tobin-Gegend in Irland, wo viele seiner Bücher spielen. Und das für einen Sommer lang. Und da hat sie Jim getroffen. Es entspinnt sich eine Sommerliebe. Und Eilish erzählt niemandem in Brooklyn, dass sie verheiratet ist. Das kommt erst dann raus und dann bricht sie sofort alle Zelte ab, geht zurück zu ihrem Mann Tony. Und jetzt in Long Island sind wir 20 Jahre später. 20 Jahre später, Eilish ist immer noch verheiratet mit Tony. Zwei Kinder sind dazugekommen. Eine ideale Familie fast. Etwas unangenehm, das wird sich noch als noch unangenehmer herausstellen, dass Tonys italienische Sippe nebenan wohnt, die Schwiegermutter also eine Nervensäge ist, also eingeschlossen in diesen Clan. Das ist keine Sache, die Eilish besonders gerne hat. Auch dieser Roman beginnt, ich sag's mal plump, mit einer super starken Szene. Eilish, es klingelt an der Türe, Tony ist nicht zu Hause und ein ihr fremder Mann steht davor und sagt in knappen Sätzen, Eilish kann gar nicht sehr viel. Eines muss ich Ihnen sagen, Ihr Mann nimmt seine Klempnerdienste sehr, sehr ernst. Sein Rohrverlegen nimmt er sehr, sehr ernst. Er war bei meiner Frau wohl länger dort und jetzt ist meine Frau schwanger von ihm. Dieses Kind wird im August geboren werden und seien Sie sicher, ich werde diesen Balg, den der Vater, wie gesagt, Tony, das bin ich, werde ich auf gar keinen Fall in meinem Haus dulden. Im August komme ich wieder und werde Ihnen dieses Kind hier vor die Türe legen, Ihnen übergeben und wenn jemand da ist, lege ich es vor die Tür. Punkt. Und dann dreht sich dieser Mann um. Eine sehr, sehr starke Szene, muss man sagen. Und plötzlich sehen wir Eilish, sie ist erschüttert, sie hat ihrem Mann das nicht zugetraut. Was tun? Wie damit umgehen? Wie ihren Mann Tony damit konfrontieren? Und das ist der Einstieg. Und dann entspinnt sich diese Handlung, die wieder zurückführen wird nach Enniscorthy, nach diesem Dorf in Irland, nach dieser Kleinstadt, wo, wie gesagt, Brooklyn auch schon über Teile gespielt hat.
Das ist natürlich ein Wahnsinnskonflikt, in den Eilish hier gleich sofort gestürzt wird, muss man sich vorstellen. Sie hat dann einfach Angst, dass das Kind in ihrem Haushalt aufwachsen muss. Die Angst wird befeuert durch ihre Schwiegermutter, die dann irgendwann auch Bescheid weiß. Und da ist klar, bei den Italienern ist klar, ein Bambino wird dann eben aufgenommen. Das muss man tun. Und selbst mit dem Eilishs Mann sympathisieren, also ist einem nicht egal, man denkt, okay.
Er ist kein wüster Ehebrecher, sagen wir mal so. Er ist ein Klempner, der verführt worden ist, wahrscheinlich in der Küche.
Genau, und er hat auch einfach wahnsinnig Angst, dass die Frau jetzt abgängig ist. Die Frau, die ihm dann sagt, ich gehe jetzt übrigens mal, meine Mutter hat bald Geburtstag, wird glaube ich 80, ich gehe jetzt nochmal zurück nach Hause.
Sie war ewig nicht mehr in Irland gewesen. Sie war ewig nicht mehr dort gewesen. Und dann, das ist sozusagen die große Geschichte, wir haben wieder die Hand und sie geht zurück. Und wir wissen es natürlich, wir ahnen es beim Lesen sofort, 20 Jahre sind vergangen, sie kommt nach Enniscorthy zurück, die Mutter, auch eine sehr anstrengende Person, die Kinder sollen übrigens nachkommen, die sollen auch mal ihre irischen Wurzeln kennenlernen und natürlich wird sie Jim wiedersehen, der betreibt recht erfolgreich eine Kneipe, einen Pub, ganz klassisch, wie es sich gehört für eine irische Gemeinde. Er ist unverheiratet geblieben. Er hat sich aber zusammengetan in gewisser Weise mit Nancy. Das ist eine Freundin gewesen von Eilish. Diese Nancy betreibt auch sehr engagiert einen Fish and Chips Shop. Sehr erfolgreich. Man riecht es förmlich. Das kann Colm Tobin ja wunderbar. Szenen langsam beschreiben, Menschen langsam beschreiben, aber auch Örtlichkeiten wie das, wie den Pub, wie diesen Fish and Chips Shop. Eigentlich wollen Nancy und die eine Beziehung im Geheimen, Nancy und Jim, die eine Beziehung im Geheimen geführt habe, jetzt das offen beginnen. Aber dann taucht Eilish auf. Und ich verkürze das jetzt mal ein bisschen. Was dieser Roman dann im zweiten Teil tut, ist etwas, was ich sehr selten gelesen habe. Er schafft es wirklich über eine lange Strecke, diese Verstrickungen, diese moralischen Verstrickungen dieser drei Figuren, die alle relativ gleichberechtigt nebeneinander stehen, die alle ihre Ansprüche haben. Da ist die verheiratete Eilish, da ist Jim, der sofort merkt, da fließt noch etwas, alte Liebe rostet nicht. Da ist Nancy, die auch spürt nach einer Weile. Das ist jetzt ein Fremdkörper. Meine Pläne, die Hochzeit ist quasi schon vorbereitet. Es wird nur die Hochzeit der Tochter von Nancy. Die soll zuerst stattfinden. Dann will man vielleicht in Rom, will sie ihren Jim heiraten. Und das ist meisterhaft, wie ich finde. Wie Colm Tobin dann diese Gefühlsschwankungen beschreibt, wie man auch als Leser keiner Figur sofort Recht gibt und sagt, das ist jetzt Eilish, ist doch klar. Nein, Nancy hat genauso ihre Ansprüche. Also das, diese Balance zu halten über eine lange, bis zum Ende des Buches, das muss man erstmal hinbekommen.
Und alle haben auch emotionale Verpflichtungen, fühlen sie alte emotionale Bindungen, dürfen wir bei Nancy nicht vergessen. Der Mann, der dort 3, 4 oder 5 Jahre vorher gestorben ist. Das war ja auch ihre große Liebe. Ich glaube, in Brooklyn geht es um die Hochzeit der beiden. Nancy ist nicht nur eine Freundin, ist die beste Freundin Eilishs gewesen. Und auf dieser Hochzeit waren damals eben Jim und Eilish zusammen. Also, wen liebe ich, wem bin ich, was noch emotional schuldig? Gibt es sowas überhaupt? Zu wem? Welches Leben möchte ich führen? Möchte ich zuletzt, möchte ich eigentlich in Amerika leben oder möchte ich in Irland leben? Für Jim würde sich die Frage natürlich auch stellen, schaffe ich endlich auch den Absprung aus meinem...
Ja, er gibt am Schluss vor, ich tue alles, was du sagst. Du kannst bei deinem Tony, deinem Mann, dem langsam das beibringen. Ich lebe dann unerkannt in der Nähe von Long Island, wo ihr wohnt letztlich. Aber dann wirst du zu mir halten. Also er ist... Man weiß das, das tun Liebende gerne. Große Erwartungen wecken, Dinge äußern, die man vielleicht nüchtern gesehen nicht so äußern würde. Auch Nancy greift dann am Schluss, als sie merkt.
Diese Wolte, die nicht sensationell, ja. Die berichten wir jetzt nicht, was Nancy denn einfach tut, um Tatsachen zu schaffen.
Genau, sie handelt dann verzweifelt. Und das ist so etwas, was Colm Tobin sehr gut erzählen kann, wie Menschen dann in einem Liebesdesaster, in dem sich die drei natürlich befinden, niemand spricht offen mit dem anderen eine lange Zeit lang. Und dann wird man getrieben zu Handlungen, die man bei Lichte besehen nie getan hätte, die man auch bereut später. Aber wir wissen das alle, Liebende, nicht nur in der Literatur, neigen dazu, unkontrolliert zu handeln, um ihre Fälle nicht davon schwimmen zu sehen.
Es ist trotzdem relativ, es ist immer so uneindeutig, was denn wer jetzt genau will. Und es gibt auch ein bestimmtes Setting eben. Das ist nicht die Jetztzeit. Das ist eine Zeit, in der zum Beispiel Nancy und Jim, die eben nicht verheiratet sind, sie, die Witwe, er, der eher eine Junggeselle, die treffen sich halt immer nachts. Oder sie fahren, oder Jim fährt eben auch nach Dublin, um dort seine Liebeserlebnisse zu haben. Er ist sowieso.
Aber dann merkt Nancy plötzlich, er ist in Dublin. Ach komisch, das höre ich gerade, dass Eilish auch in Dublin ist. Aber sie denkt sich nichts, nur ein bisschen, aber diese Verdachtsmomente. Wenn einmal, das wissen wir alle, der Stachel der Eifersucht sozusagen verpflanzt ist, dann juckt dieser Stachel und dann werden plötzlich Zusammenhänge erschlossen, die vielleicht stimmen, vielleicht auch nicht stimmen.
Es geht auch um das für mittelalte Menschen so gängige Thema, nochmal einen Neustart zu machen, nochmal etwas ganz Neues anzufangen. Und will ich jetzt was Neues nochmal, oder will ich sogar, in dem Moment heißt das Neue, bei Nancy wäre es etwas Neues einfach, nach dem Tod des Mannes. Bei Jim und Eilish ist es das Wiederaufleben lassen von etwas, was früher mal da war. Trotzdem ist es auch neu eben, sie haben ihre eigenen Leben, sind in ihren eigenen Korsett und wie gesagt, eigentlich muss ich fragen, möchte sie eigentlich, ihre Kinder sind jetzt alt genug langsam, vielleicht kann man die auch hinter sich lassen, sie bekommt dann Kunde aus Amerika, es ist klar, das Kind ist dann da und am Ende, sie haben eben erwähnt, dass der Autor sagt, er hasst Fortsetzungen, aber eigentlich Band 3,
ich weiß Brooklyn liegt 14 Jahre zurück. Wir warten mal ein paar Jährchen ab.
Also es böte sich an. So, ich bin bei Colm Turbins Long Island bei, ich finde es schwächer als Kanzo, dem habe ich nur 7 Punkte gegeben. Starke 7, hier bin ich jetzt bei schwachen 7.
Das ist mir eine völlig unverständlich. Ich war kurz versucht, zum ersten Mal, glaube ich, eine 10 zu geben für einen Roman. Hi. Ich nehme eine starke 9 für Long Island.
Das finde ich ja nicht schlecht, dass Sie auch mal wieder bei 9 Punkten sind. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Next Book Please, das war die neue Folge. Kommen Sie gut durch den Sommer. Wir melden uns demnächst wieder.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.